Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt heute stehen Kinder und Jugendliche und deren Sorgeberechtigten. Also im Regelfall beide Eltern oder ein Elternteil. Und es geht um eine spezielle Form von Misshandlung. Da gibt es auch unterschiedliche Begriffe, die werden wir dann noch klären. Aber der Begriff Misshandlung ist zunächst einmal dort offensichtlich besonders gut angebracht. Wie zeigt sich so eine Art von Misshandlung? Welche Auswirkungen kann Vernachlässigung haben? Denn das ist die Form, über die wir reden wollen von Misshandlung heute. Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen. Welche Arten gibt es? Wie kann bei Verdacht reagiert und geholfen werden? Und wie lässt sich einer Vernachlässigung möglicherweise vorbeugen? Jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er ist ja schon unser Experte zum Themenkreis von Kinder- und Jugendpsychiatrie viele Male gewesen. Wir waren auch schon live vor Ort in seiner Klinik, nämlich der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Professor Jörg Fegert ist deren ärztlicher Direktor. Herzlich willkommen, Herr Professor Fegert.
Ja, guten Morgen, Herr Flotow.
Wir haben schon über die Begrifflichkeit, die habe ich schon angetextet, nämlich die wörtliche Übersetzung von Kindesvernachlässigung kann schnell in eine andere Richtung führen. Und diese beiden Begriffe sind ja auch mitgebräuchlich, nämlich einmal eine Form von Gewalt und auch eine Form von Missbrauch. Wie ist es mit diesen Begrifflichkeiten, um Vernachlässigung zu erfassen?
Ja, der Begriff Missbrauch war wirklich ursprünglich eine falsche Übersetzung aus dem Englischen, weil Child Abuse übersetzt man eigentlich mit Kindesmisshandlung. Für den sexuellen Missbrauch hat sich das bis in die Gesetze hinein eingebürgert. Deshalb habe ich auch immer gesagt, den Begriff wird man nicht mehr ändern können. Aber die anderen Misshandlungsformen, nämlich die körperliche Misshandlung und die Vernachlässigung, die im Englischen als Neglect, also Nachlässigkeit gegenüber Kindern bezeichnet wird, Vernachlässigung im wörtlichen Sinne, die kann man zusammenfassen unter die drei großen Formen. Und man kann unterscheiden aktive Handlungen, das ist das Schlagen, das ist die körperliche Misshandlung, das ist der sexuelle Missbrauch und das Unterlassen. Und darüber wollen wir heute reden. Ja. Unterlassen von Hilfe für Kinder, Unterlassen von Zuwendung bei den kleinen Kindern, das Fehlen von regelmäßiger Ernährung, Etablieren eines Schlafrhythmus, die nicht hinreichende kognitive Anregung, keine Förderung, keine Sprachförderung, kein Kontakt mit dem Kind, die emotionale Vernachlässigung, das wird heute im Zentrum stehen.
Haben Sie öfter auch dann gehört, ich habe dem Kind doch gar nichts getan. Es geht ja dann eben um die Defizite und nicht um das aktive, negative Zutun. Hören Sie das öfter mal, dass gesagt wird, ach, ich habe dem Kind doch eigentlich gar nichts getan, ich wollte doch nur das Beste.
Das hört man eigentlich relativ häufig. Hört man aber auch bei aktiven Misshandlungshandlungen, weil es natürlich schwierig ist, sich einzugestehen, dass da vielleicht ein problematisches Verhalten vorliegt. Deshalb ist es auch für uns als Ärzte oder alle Heilberufe eigentlich ganz wichtig, den Patienten zu gewinnen, hier sich auf einen Veränderungsweg zu begeben. Weil gerade Vernachlässigung ist oft was Schleichendes. Man sieht die Bedürfnisse von Kindern nicht, weil man selbst zum Beispiel starke Probleme hat, in starker Not ist, wenn zum Beispiel eine junge Mutter depressiv ist und ihre eigenen Gefühle nicht spürt, ist es schwierig, Empathie für ein Baby zu entwickeln. Also oft muss man auch die Brücke bauen durch ein Verständnis der Situation der Eltern hin zu einem Verständnis der Situation des Kindes.
Da wäre ja schon eigentlich die Frage, wer ist denn Patient, wer ist Patientin? Also das Kind ist leidtragender. Und Patient, Patientin wären dann sogar Eltern oder Elternteile.
Ja, ein ganz alter Spruch aus der Bindungstheorie ist, there is no such thing as a baby. Ein Baby allein existiert nicht. Es sind immer Beziehungen. Wir lernen in Beziehungen. Wir brauchen, dass jemand auf uns reagiert, damit wir überhaupt später mal lernen können, unsere Gefühle zu verwörtern. Und insofern sind gerade bei den frühen Bindungsverhältnissen eigentlich immer Dyaden, Triaden, Familien zu sehen und bedingen quasi die Schwierigkeiten gegenseitig.
Lassen Sie uns diesen großen Topf Vernachlässigung einmal öffnen. Wissenschaftliche Beschäftigung hat bestimmt eine Grundsymptomatik, oder dass Sie vielleicht einmal die Formen von Vernachlässigung, Sie haben schon einige angesprochen, vielleicht einmal systematisieren, dass man sich vorstellen kann, was das für ein riesengroßes Feld ist, was potenziell Kindeswohl gefährden kann.
Ja, man kann sich das gut vorstellen unter so einer Bedürfnispyramide, wie Maslow die auch mal beschrieben hat. Und je jünger Kinder sind, desto stärker geht es um ganz elementare Bedürfnisse. Also Schlaf, Nahrung, Trinken. Wenn Sie ein Baby über Stunden, mehrere Tage nichts zu trinken geben, stirbt das einfach. Also die ganz kleine Kinder sind in ihren Basisbedürfnissen ganz klar von der körperlichen Versorgung abhängig. Das wird später dann weniger. Neben der körperlichen Versorgung geht es aber auch um die kognitive Förderung, die Förderung des Gehirns, der Bildung. Und das geschieht im Prinzip durch das Interagieren. Da wird auch Bindung aufgebaut, indem das Baby lautiert und die Eltern in Babysprache zurücksprechen, Blickkontakt aufnehmen. Das ist die ganze Stimulation, die nötig ist, damit wir Sprache lernen und dass wir quasi soziale Wesen werden können. Dazu gehört auch die emotionale Entwicklung, die emotionale Vernachlässigung. Wenn ich quasi ein Kind nach äußeren Kriterien perfekt versorge, in Anführungszeichen Sauberpflege mache, aber da kein Herz dabei ist, dann verkümmern Kinder. Und wir wissen das historisch aus den ersten Beschreibungen von Herrn Spitz, der das noch anaklitische Depression nannte, die Kinder, die schwer depriviert sind, die versorgt werden, aber die keine emotionale Zuwendung hatten, die Heimkinder nach dem Krieg oder die Rumänienkinder, die nachuntersucht wurden, ja, die dann bleibende Folgen von dieser emotionalen Vernachlässigung hatten.
Was sind das beispielsweise für Folgen, die daraus entstehen können und wann zeigen die sich?
Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehen wir bei den früh massiv vernachlässigten Kindern häufig sogenannte Bindungsstörungen oder Bindungsstörungen mit Enthemmung. Das sind Diagnosen aus der internationalen Klassifikation.
Die mögen Sie bitte einmal
und die möchte
mit Beispielen
ich jetzt
unterlegen.
Kurz mal
genau.
Das, weil die Bindungstheorie beschreibt einfach normales Bindungsverhalten, was jeder Mensch mitbringt. Diese Bindungsstörungen zeichnen sich aber dadurch aus, dass die Kinder dermaßen in der Beziehung geschädigt und gestört wurden, dass sie häufig völlig wahllos, distanzlos Kontakt zu jedem aufnehmen. Normalerweise haben ja Kinder altersentsprechend eine gewisse Scheu, dass sie teilweise entweder passiv zurückgezogen oder überaus aggressiv, ungesteuert in Situationen gehen, deshalb dann auch in Betreuungssituationen auffallen. Häufig kommen solche Kinder, die massiv vernachlässigt wurden, ja dann auch in Pflegefamilien. Mhm. Und hier haben die Pflegeeltern sehr häufig dann erhebliche Entwicklungsprobleme, Entwicklungsrückstände im Bereich Sprache, im Bereich körperlicher Entwicklung, aber eben auch diese massiven emotionalen Probleme, die man mit einer Diagnose belegt und die häufig diese Kinder eigentlich für einen weiteren Verlauf belasten. Das ist also nicht was, was schnell vorbeigeht, sondern diese Kinder haben oft noch in der Schule Konzentrationsprobleme und so weiter.
Also diese fehlende Interaktion, das Fehlen von emotionaler Zuwendung. Können Sie da Beispiele aus dem Alltag einfach mal nennen, was das ist? Weil Sie müssen das ja auch erst erfragen, wie eigentlich so der Tagesablauf mit Eltern und Kind oder Erziehungsberechtigten und Kind gewesen ist. Das sind ja erstaunliche Wirkungen, die möglicherweise durch ganz subtile Vorgänge eigentlich, die vielleicht gar nicht sofort beobachtbar sind, geschehen.
Ja, früher haben wir da sehr viel erfragt. Heute verlassen wir uns noch sehr viel stärker auf Videointeraktion. Und die Hemmschwelle vor Video ist ja quasi auch verschwunden, seit jedes Handy videofähig ist, junge Eltern ohnehin Videos machen. Und eigentlich der Königsweg, gerade bei der kleinkindlichen Entwicklung, sind Videointeraktionsbeobachtungen. Und da kann man eigentlich sehr gut sehen, wenn zum Beispiel eine junge depressive Mutter und an die 10% der Frauen, die ein Kind gebären, haben eine postnatale, also nach der Geburt, eine depressive Phase. Ein Kind anständig versorgt, sage ich jetzt mal, aber gleichzeitig das Kind lauter Signale aussendet, lächelt, versucht die Mutter quasi in die Beziehung zu holen und da ein trauriges, versteinertes Gesicht einfach das Baby eincremt, dann ist eigentlich in der Interaktion schon deutlich. Und das Gute ist, dass viele depressive Mütter verstehen können, dass das für das Kind schwierig ist und an den gelingenden Beispielen, die man auch immer auf solchen Videos hat, lernen können, wie sie es richtig machen. Und dann hat man schon durch die Beratung eigentlich aus einem Teufelskreis eine positive Entwicklung gemacht, weil die Babys geben so viel zurück, wenn sie dann ein Echo bekommen, dass die Mütter quasi die Entwicklung der Kinder fördern können.
Das ist ja jetzt eine ganz frühe Interventionsmöglichkeit. Ja. Aber wie sieht es mit den späteren Strecken aus? Was haben Sie da eigentlich für Möglichkeiten, erstens einmal fündig zu werden, die Diagnose zu stellen, also an diese problematischen Kinder und Jugendliche dann oder mit diesen Problemen beladenen Kinder und Jugendliche heranzukommen? Und was können Sie da anbieten? Was für Chancen haben Sie da überhaupt?
Später werden uns diese Kinder oder Jugendlichen häufig vorgestellt, wenn es in einer Einrichtung, die eigentlich zu ihrem Schutz da ist, in der Pflegefamilie oder in einem Heim, schiefgegangen ist. Also die Kinder sind zu ihrem Schutz und zu ihrer Förderung fremd untergebracht worden und man hat gehofft, dass diese neue Erziehung ihnen einfach Stärkung bringt und es ihnen besser geht. Und oft machen die Kinder da auch einen großen Entwicklungssprung. Oft sind die aber auch so beziehungsschwierig, dass es in der neuen Situation auch hochproblematisch wird. Und dann werden wir oft in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angegangen. Und der erste Schritt, wie immer eigentlich in der Medizin, ohne eine vernünftige Diagnostik, geht gar nichts. Also wir müssen zuerst eine Diagnose stellen. Und dazu gehört auch, dass man sich die ganzen Entwicklungsparameter genau anschaut. Also wie ist die Sprachentwicklung, wie ist die kognitive Entwicklung, wo gibt es Rückstände? Viele dieser Kinder haben erhebliche Rückstände. Ja, diese Kinder, die eigentlich am meisten Beteiligung brauchen, können sich am wenigsten wehren, weil sie oft schon in der Sprachentwicklung verzögert sind und so weiter. Das beschreiben wir alles und wir beobachten das Verhalten in der Interaktion, in der Gruppe. Und dann ist oft diese Diagnose Bindungsstörung oder Bindungsstörung mit Enthemmung relativ eindeutig. Dann wird ein Behandlungsplan erstellt, der sehr viel mit Förderung zu tun hat. Also Logopädie für die Sprache, Ergotherapie, damit man überhaupt ein Gefühl für den Umgang mit Materialien bekommt. Bewegungstherapie, weil viele Kinder auch bewegungsunsicher sind und so weiter. Und dann gleichzeitig auch eine psychotherapeutische Begleitung der Pflegeeltern, die mit diesem Kind, was schwieriger ist als andere, was Beziehungsvorerfahrungen mitbringt, umgehen können müssen.
Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Möglichkeiten, also eher so ein Langstreckenangebot, was dann daraus resultiert. Ein intensives Kurz und dann daraus resultierend wahrscheinlich dann oder nachfolgend Langstreckenangebot. Vernachlässigung ist aber ja kein Phänomen unserer Zeit. Es hat sie früher auch gegeben. Sie hat zum Beispiel in der Literatur auch ihren Niederschlag gefunden. Mein Kollege Martin Winkelheide ist dort fündig geworden. Nicht nur, aber auch zum Beispiel bei Charles Dickens.
Oliver Twist oder Der Weg des Fürsorgezöglings ist Charles Dickens zweiter Roman. Oliver kommt in einem kirchlichen Arbeitshaus auf die Welt. Seine Mutter stirbt direkt nach Olivers Geburt. So wie ihr erging es vielen Frauen im frühen 19. Jahrhundert.
Da niemand zugegen war als ein armes Weib, das sich in ziemlich angeheiterter Stimmung befand, und da auch der Kirchspielarzt die Sache ganz gewohnheitsmäßig behandelte, so focht Oliver seinen Kampf mit der Natur auf eigene Faust aus. Und die Folge davon war, dass er nach kurzem Kampfe atmete, nieste und endlich den Bewohnern des Arbeitshauses die Tatsache kund und zu wissen gab, dass er der Gemeinde eine neue Last aufgebürdet habe, das heißt entschlossen sei, am Leben zu bleiben.
Sehr schnell kommt Oliver zu einer Hausdame.
Wo etwa 20 andere, unter der mütterlichen Aufsicht und ohne allzu sehr mit Nahrung oder Kleidung behelligt zu werden, auf dem Stubenboden umherkollerten, was mit 8,5 Pence pro Kopf und Woche in Rechnung gestellt wurde.
Oliver überlebt. An seinem 9. Geburtstag wird er wieder zurück an das kirchliche Arbeitshaus überstellt. Die Kost auch dort mehr als karg. Ein Napf Hafer am Tag. Sonntags gibt es dazu einen kleinen Kanten Brot.
Der Hunger machte ihn alle Rücksichten vergessen. Er stand auf, trat mit Napf und Löffel vor den Koch hin und sagte mit bebender Stimme: »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich möchte noch um ein wenig bitten.« Der Koch, ein feister, rotbackiger Mann, wurde blass wie der Kalk an der Wand. Auf Befehl der Vorstandschaft wurde Oliver augenblicklich eingesperrt und am nächsten Morgen hing ein Anschlagzettel an der Außenseite des Tores des Arbeitshauses, auf dem eine Belohnung von 5 Pfund ausgesetzt war für jeden, der die Gemeinde der weiteren Fürsorge für Oliver Twist enthöbe.
Nach einer Woche Haft in einem finsteren Verlies wird Oliver an einen Schornsteinfeger abgegeben, offiziell als Lehrling. Dem Schornsteinfeger wird nachgesagt, dass er 3 oder 4 seiner Lehrjungen bereits im Kamin fahrlässig hat ersticken lassen. Für Oliver Twist absehbar nicht das Ende, sondern der Anfang eines langen, turbulenten Leidensweges mit unerwartet glücklichem Ausgang. Charles Dickens wirft ein Schlaglicht auf institutionelle Formen der Kindesvernachlässigung. Anders ist die Konstellation bei dem Roman Chick von Wolfgang Herrndorf aus dem Jahr 2010.
Reich, feige, wehrlos.
So sieht sich der 14-jährige Protagonist Mike Klingenberg aus Berlin. Er wohnt mit seinen Eltern in einem großen Haus mit Pool. Seine Mutter spielt Tennis.
Ach, wo fahren Sie denn hin? Auf die Beauty Farm. Und dann kam immer von irgendwem am Tisch, der das noch nicht kannte, die wahnsinnig geistreiche Bemerkung: Das haben Sie doch gar nicht nötig, Frau Klingenberg. Und meine Mutter hat ihren Brandy Alexander heruntergekippt und gesagt: War ein Witz, Herr Schuback. Ist eine Entzugsklinik.
Zu Beginn der Sommerferien geht Mikes Mutter wieder einmal in die Klinik für 4 Wochen.
Sie saß im Schlafzimmer im Pelzmantel vor dem Spiegel und sie hatte sich noch mal ordentlich aufgetankt. In der Klinik gab es ja nichts. Ich half ihr hoch und trug ihren Koffer runter. Mein Vater trug den Koffer zum Taxi und kaum war das Taxi weg, telefonierte er ihr gleich hinterher, als ob er sich wahnsinnig Sorgen um sie machen würde.
Wenig später eröffnet sein Vater ihm, dass er einen Geschäftstermin habe. Er lasse ihm 200 Euro da für die kommenden 14 Tage. Seine Assistentin holt den Vater ab.
Und dann legte er seinen Arm um Monas Taille und ging mit ihr zum Auto. Das hätte er sich allerdings sparen können, den Arm um ihre Taille legen, meine ich. Ich fand es gut, dass sie keine Heimlichtuerei veranstalteten, aber solange sie auf unserem Grundstück waren, hätte er nicht den Arm um ihre Taille legen müssen. Ich knallte die Tür zu.
Vernachlässigung oder nur Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht. Die Übergänge können fließend sein und unabhängig vom sozialen Status. Im Roman Chick ist es der Auftakt zu einem wilden, märchenhaften Roadmovie. Mike und sein Kumpel Chick machen sich in einem gestohlenen Lada auf in Richtung Walachei. 2 Jugendliche auf der Suche nach sich selbst.
2 Beispiele. Wovon hängt es denn ab, welche Probleme später einmal entstehen, wenn Vernachlässigung am Anfang mit im Spiel war?
Das hängt einfach auch von den guten Erfahrungen, die Kinder auch gemacht haben, ab. Die Resilienz hängt davon ab, ob Kinder Beziehungen aufnehmen können, der Widerstandsfähigkeit, diese Chance, da gut rauszukommen. Und die beiden Romane enden ja gut, enden in Abenteuern und in Exploration, im Kennenlernen von der Welt. Aber es gibt leider auch Kinder, die dabei genau wegen dieser Beziehungsunsicherheit große Probleme haben, überhaupt Beziehungen einzugehen.
Ja, und Vernachlässigung von Kindern, eine besondere Form von Misshandlung, das ist unser Schwerpunktthema. Professor Jörg Fegert ist unser Experte hier heute im Studio, als ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Und er hat Fragen mitgebracht. Ich muss einmal da reingreifen in den Stapel. Und dort gibt es also einen Anruf von einer Hörerin, die sagt, sie arbeitet mit Kindern, die aus ihren Familien genommen werden mussten. Kann man Grundlegendes dazu sagen, wie man diese Kinder erreichen kann, um eine gute Beziehung aufbauen und ihnen das Vertrauen in Menschen zurückgeben zu können? Also eine ganz kursorische Frage, aber von großer Wichtigkeit.
Ja, für diese Kinder, die oft überhaupt keine Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit erlebt haben, bringt eine geordnete Familie schon einmal unheimlich viele Entwicklungschancen mit sich. Dass Mahlzeiten regelmäßig erfolgen, dass die gemeinsam eingenommen werden, dass danach gefragt wird, wie es einem geht, dass wenn ein Kind sich wehtut, emotional darauf reagiert wird, dass man sich drum kümmert, Defizite langsam aufzuarbeiten. Viele dieser Kinder bringen ja doch Entwicklungsbeeinträchtigungen mit sich. Die muss man, denke ich, auch frühzeitig diagnostizieren. Und dann braucht es oft auch medizinische Förderung, braucht es die Heilhilfsberufe in der Logopädie und so weiter, die unterstützen. Und dann kann man den Kindern wirklich eine sehr, sehr gute zweite Chance geben. Aber das, was die Familie geben kann als Pflegefamilie, einfach diese Beziehung, diese zuverlässige Beziehung und einen geregelten Alltag, das ist für die Kinder enorm entängstigend und hilfreich.
Es gibt jetzt einen Hörer in der Leitung schon, und zwar ruft uns ein Hörer aus Berlin an. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung, bitte.
Also ich würde gerne über das Phänomen sprechen der Helikoptermamis im Vergleich zu dem Thema Misshandlung. Also wir reden immer darüber, dass Kinder vernachlässigt werden. Wie sieht es denn aus mit dem Thema, dass wirklich jede Handlung von dem Kind immer wieder von den Eltern kommentiert, begleitet wird und dass Kinder eigentlich gar keine Möglichkeit haben, sich mal für sich zu sein, mal zu entfalten, dass die Eltern irgendwie ständig um einen herum sind. Ich frage mich, ist das auch schon eine Form der Misshandlung? Und wenn ja, gibt es dazu bereits Ergebnisse? Das wäre meine Frage.
Dankeschön. Professor Fegert.
Ja, eine Vernachlässigung ist es sicher nicht, aber vielleicht in extremen Formen eine Misshandlung. Mir fallen dazu Beispiele ein von extrem ängstlichen Eltern, Eltern, die auch schlimme Dinge erlebt haben und die dann ihre Kinder so beschützen wollen, dass sie sie eigentlich von allen Dingen fernhalten, Kinder dann nicht mehr die Schule besuchen. Wir stellen dann die Diagnose einer Trennungsangststörung. Das kann so weit gehen, dass Kinder dann keine Zahnversorgung mehr bekommen, dass sie wirklich dann körperlich gefährdet sind durch das Überbehüten, durch diese massiv enge Beziehung. Und dann kann das natürlich auch im juristischen Sinne eine Kindeswohlgefährdung sein, wo man die Trennung aus dieser überaus engen Beziehung befürworten muss und dann eine Behandlung beginnen muss. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das Gegenteil. Vielleicht kann man mit Paracelsus sagen, dass die Dosis halt das Gift macht.
Sie haben auch schon mal angedeutet, das war im Vorgespräch, dass es Erziehungsstile gibt, dass es dort eine weite Variationsbreite gibt, die man nicht juristisch jetzt als gut oder schlecht qualifizieren kann. Vieles liegt eben halt in dieser Breite offensichtlich wohl von Möglichkeiten.
Ja, ich glaube, man hat aus guten Gründen, als das Grundgesetz geschaffen wurde, in Artikel 6 die Rechte von Eltern und Kindern geregelt hat, eigentlich das als Naturrecht der Eltern beschrieben, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es für richtig halten. Und hat wirklich sehr hohe Schwellen und Grenzen angesetzt, wo der Staat dann eingreift, wo die staatliche Gemeinschaft darüber wacht, über die Betätigung der Eltern. Und wenn Sie sehen, in den letzten 50 Jahren, in den letzten 70 Jahren, wie stark sich Erziehungsstile kollektiv auch geändert haben, dann war man gut beraten, Kindeswohl nicht an bestimmten Normen festzumachen, sondern das im Einzelfall sich anzuschauen, zu schauen, ist jetzt wirklich hier konkret ein drohendes Ereignis bevorstehend, ist schon wirklich eine Schädigung eingetreten und wie muss man jetzt im individuellen Fall reagieren? Das ist ein Naturrecht von Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Und ich unterstelle auch mal den allermeisten Eltern zunächst mal, sie wollen es dabei gut machen.
Also auch bei diesem Helikoptertum gehen Sie ja auch mal davon aus, dass das eigentlich eine behütende Form ist.
Ja, das Verfassungsgericht hat 2014 eine Entscheidung getroffen, wo es darum ging, Kinder ganz stark zu fördern. Die haben gesagt, das kann man nicht von Eltern verlangen. Das entscheiden Eltern.
Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sendung mit Christian Flotho am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema: Vernachlässigung von Kindern. Eine besondere Form von Misshandlung. Eine besondere Form, die hier besprochen wird im Studio mit Professor Jörg Fegert, der ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, und er hat eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht, unter anderem auch eine, ja, fast eine Fallgeschichte, möchte ich sagen, möchte die auch vortragen, und dann haben wir Raum und Zeit für Sie, Herr Professor Fegert, dass Sie das einordnen und auch anknüpfen können daran. Hier stehen Adoptions- und Pflegeeltern also bereit, die eben beschreiben, dass für sie eine Möglichkeit besteht, ein 3,5 Jahre altes Mädchen zur Dauerpflege aufzunehmen. Das Kind wurde wegen Vernachlässigung aus der Ursprungsfamilie entnommen und lebt seit einem halben Jahr in einem Kinderheim. Während dieser Zeit hat es nach Auskunft der Betreuerin enorm aufgeholt, vom sprachlichen Vokabular hin. Es ist auch, so steht es hier, tagsüber trocken, hat laut Logopädin das Potenzial zu einer normalen geistigen Entwicklung. Wir haben das Mädchen kennengelernt und bisher einmal im Kinderheim besucht, als es gerade mit den anderen Kindern seiner Gruppe im Freien spielte. Auf uns machte es einen aufgeweckten, neugierigen und gleichzeitig vorsichtig agierenden Eindruck, der uns sehr positiv stimmte und auch unser Herz öffnete. Dennoch sind wir natürlich besorgt, welch Päckchen das Mädchen mit sich tragen könnte, was auch durch eine künftige, liebevolle Zuwendung von uns nicht kompensiert werden kann. Von seinen Eltern her wurde das Kind nicht ausreichend versorgt. Die Eltern werden als adipös, als arbeitslos und insgesamt gab es wohl dort 3 Kinder beschrieben. Was wohl fehlte, war rechtzeitiges Windeln, zu wenig Nahrung und auch zu wenig Zuwendung. Können Sie uns, das ist jetzt die Frage der möglichen Pflegeeltern, künftigen Pflegeeltern, können Sie uns Hinweise erteilen, auf die wir bei den folgenden Besuchen achten können, die uns vielleicht Aufschluss über den Grad der Traumatisierung geben? Und darüber hinaus, wenn wir das Kind aufnehmen, welche neben sehr viel Liebe und Zuwendung gegebenenfalls professionelle Hilfe nötig sein könnte?
Ja, das ist, denke ich, eine Überlegung, die hier sehr offen beschrieben wird, die sehr, sehr vielen Pflegeeltern, potenziellen Pflegeeltern durch den Kopf geht. A, kann ich das Kind adäquat fördern? Was kann ich alles noch machen, dass ich es richtig mache? Oder gehe ich hier Risiken ein, vielleicht auch an meine Grenzen zu kommen oder überfordert zu sein? Das kann man aus so einer einfachen Beschreibung eigentlich nicht sagen. Aus vergleichbaren Fällen, wo Kinder nicht genügend ernährt wurden, die ich gesehen habe, Kinder mit einem sogenannten psychosozialen Minderwuchs, also die aufgrund der Vernachlässigung nicht mehr gediehen sind, die aus den Perzentilenkurven, die der Kinderarzt bei den U-Untersuchungen immer kontrolliert, quasi herausgewachsen waren, die dann plötzlich wir hier im Kinderheim oder bei uns in der Klinik ein Aufholwachstum haben, was sensationell ist, das gehört mit was zu dem Befriedigendsten, was man auch erleben kann, wie viele diese kleinen Kinder mit 3 oder 4 Jahren doch an Aufholen auch erleben können. Und ich denke, der wichtige Punkt ist, dass sie offensichtlich beim Beobachten dieses Kindes schon erste Gefühle entwickelt haben und gefunden haben, dass das Kind sehr viel gelernt hat, dass sprachlich Potenzial da ist, dass es in der Gruppe adäquat umgeht. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, solche Kinder brauchen ganz klar irgendwann einen familiären, bergenden Rahmen mit einem Alltag. Es ist sicher verantwortungsvoll, diese Kinder in der Entwicklung aufmerksam zu begleiten, immer wieder eine Diagnostik zu machen, ob sie und wann sie in welchen Bereichen in der Sprachentwicklung, in der motorischen Entwicklung den Stand erreichen, ihnen vielleicht zum Beispiel im sozialpädiatrischen Zentrum, wenn viel zu fördern ist, gleichzeitig Ergotherapie und Logopädie zu geben. Also ich würde eher auf eine Begleitung setzen, als jetzt auf die Prognose, ist es das richtige Kind oder nicht. Wir wissen, alle Kinder werden in der Pubertät dann irgendwann mal schwierig. Und da ist auch oft die Beziehung zu Pflegekindern eine schwierige. Aber das jetzt vorherzusagen, irgendwo braucht es dann auch den Mut zu springen und zu sagen, jetzt probieren wir es und für dieses Kind sind wir da und wir versuchen das Beste zu schaffen mit diesem Kind. Und ich wünsche Ihnen dazu viel Glück.
Es ist verständlich, dass es so einen Wunsch nach Wissen und vielleicht auch Gewissheit für die Zukunft doch gibt. Aber Sie betonen auch die grundsätzliche Entwicklungschance, die dadurch besteht, einfach, dass die Alltäglichkeit gelebt wird.
Absolut. Und wir wissen ja gerade bei diesen stark vernachlässigten Kindern doch sehr, sehr beeindruckende Entwicklungsverläufe. Sehr schwierig ist es, wenn die Sprachentwicklung gar nicht angelegt wurde. Ich habe in meiner langen beruflichen Praxis
Greifen Sie doch mal ein Beispiel auf.
Kind erlebt, was in völliger Isolation bei einer Oma aufgewachsen ist, die selbst nicht sprechen konnte, das gar keine sprachliche Anregung hatte. Dieses Kind hat Sprache nie gelernt. Wir haben zeitliche Entwicklungsfenster und wenn entsprechende Anregungen nicht in einem bestimmten Zeitraum erfolgen, dann sind manchmal auch Chancen verpasst. Wir haben viele junge Menschen, die erleben müssen, dass sie zum Schutz fremd untergebracht werden, wieder zurück in die Familie gehen, gerade zum Beispiel bei suchtkranken Eltern, die sich dann stabilisieren, die wieder sich um das Kind kümmern müssen. Wir hatten viele Anfragen von Hörern über dieses Gezerre zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie. Ich denke, das ist auch eine Herausforderung, auch nochmal für den Gesetzgeber, wie man die Herkunftsfamilien besser unterstützt, wenn Kinder weggegeben werden, weil es sollen ja Kontakte aufrechterhalten werden, und wie man hier die Begleitung von Kindern zu einer gemeinsamen Aufgabe besser ausgestaltet. Das beschäftigt sehr, sehr viele Zuhörer.
Da ist ja sehr viel auch an Entwicklung in der Rechtsprechung. Sie hatten da auch schon ein Urteil angesprochen noch zum Ende der letzten halben Stunde. Wenn Sie vielleicht die Entwicklung auch des Blicks auf Vernachlässigung auch durch den Gesetzgeber noch einmal würdigen. Was hat sich da getan, auch als Ausdruck eines Wandels in der Gesellschaft, in der Blickrichtung, der Perspektive drauf?
Ja, sehr spät, mit der Jahrtausendwende, wurde erst die gewaltfreie Erziehung in unser bürgerliches Gesetzbuch überhaupt eingeführt. Das war 2000, und deshalb ist es jetzt 20 Jahre her. Und da hat man aber diese Unterlassungshandlungen und die Nichtbeaufsichtigung, die Vernachlässigung, nicht darunter subsumiert. Im Opferentschädigungsgesetz ist es bis heute so, dass man das nicht als Gewalt ansieht. Und jetzt hat gerade der Deutsche Bundestag, und das finde ich spektakulär, da spricht man kaum darüber,
wir tun das
aber
jetzt,
eine große Reform des sozialen Entschädigungsrechts beschlossen, wo genau solche Formen der Misshandlung, nämlich die Vernachlässigung, anderen Gewalttaten gleichgestellt werden in einem Paragraph 15 dieses neuen Gesetzes. Das heißt, man erkennt dieses Leid dieser Menschen, sei es in Institutionen, es gibt ja auch viele Menschen, die in Heimen in den 50er Jahren Schlimmes erlebt haben. Man erkennt dieses Leid in der Familie, im Heim und so weiter an. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Schritt, der zeigt, wie sich einfach die gesellschaftliche Wahrnehmung auch verändert hat.
Ich würde gerne eine Hörerin begrüßen aus München. Sie ist jetzt in der Leitung. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag an alle. Ja, ich gehöre zu den psychisch komplett vernachlässigten Kindern. Also ich bin jetzt 65 Jahre. Ich bin erzogen worden in kompletter NS-Überzeugung meiner Mutter. Will heißen, wenn ich hinfiel, hieß es selber schuld. Auch wenn die Socke komplett mit Blut getränkt war. Wenn ich mir wehtat, selber schuld. Ich wurde in permanenter Angst vor wechselnden psychischen Verhaltensweisen meiner Mutter groß. Das heißt, selbst mit 20 wusste ich noch nicht, wo sie begann und ich aufhörte. Ich habe starke Förderung im intellektuellen Bereich erfahren, und das hören Sie durchaus. Aber emotional gehöre ich immer noch zu den Menschen, die sozusagen unterschiedslos auf andere zugehen können, die schon als Kind in der ersten Klasse wurde ich gemobbt, eben wegen meines nicht kompatiblen Verhaltens. Im Kindergarten, wo es hätte aufgefangen werden können, war ich genau ein halbes Jahr. Dann merkte meine Mutter, dass da Entwicklungen stattfanden, die sie nicht wollte. Und ich leide im Endeffekt heute noch drunter. Ich kann bis heute bei manchen Grenzen, ich nehme sie einfach nicht wahr. Wobei ich Glück habe, meine Kinder, ich hatte also einen anderen traumatisierten Ehemann, wenn man so möchte, sind Gott sei Dank emotional besser aufgewachsen. Erstens war ihr Vater da, während meiner ständig auf See war, sodass meine Mutter die alleinige Verfügungsgewalt hatte. Ich habe später erfahren, dass meine Mutter gesagt hat, für den Fall, dass du in die Erziehung eingreifst, lasse ich mich scheiden. Was für jemanden, der sein Kind im Sarg auf der Schulter durch das bombardierte Gelsenkirchen geschoben hat, völlig indiskutabel war. Und im Endeffekt ist es so, dieses Problem der Vernachlässigung wurde von meiner Umgebung gesehen. Sie haben nicht eingegriffen, weil sie ganz genau wussten, Kinderheime in der Zeit waren schlimmer.
Lassen Sie, vielen Dank für diese Schilderung, doch Professor Fegert, einmal aus heutiger Sicht und aus der fachlichen Expertise heraus das würdigen.
Ja, ich danke Ihnen zunächst mal sehr für dieses Zeugnis über Ihr Leben und wie Sie diese frühen Erfahrungen bis heute beschäftigen und prägen. Ich denke, das ist wichtig, weil das macht dann vielen Hörern nachvollziehbar, dass das eben nicht eine momentane Geschichte ist, sondern dass einen das ein ganzes Leben begleiten kann, auch in der Frage, bin ich es überhaupt wert, da zu sein, wie gehe ich mit anderen Menschen um und so weiter. Der zweite Punkt, den ich ganz bemerkenswert finde und den wir auch durch sehr viel Forschung belegen können, ist, dass die eigene Einstellung, wie haben meine Eltern mich erzogen hier, wie hat ihre Mutter sie erzogen und wie wollen sie es selber machen, eine zentrale Bedeutung hat für die Beziehungsaufnahme zu den eigenen Kindern. Also nur wenn ich sage, diese Erziehung, die ich erlebt habe, hat mir auch nicht geschadet, dann gebe ich solche Dinge auch weiter, habe ich ein hohes Risiko, das quasi in die nächste Generation weiterzugeben. Und über 80% der Eltern, die Schlimmes erlebt haben, schaffen es, diesen, in der Literatur sagt man, Zyklus der Gewalt, Cycle of Violence, zu durchbrechen und mit ihren Kindern neu anzufangen. Und mir ist diese ermutigende Botschaft, die sie uns auch vermittelt haben, sie haben es mit ihren Kindern anders hingekriegt, obwohl sie Schlimmes erlebt haben, ganz, ganz wichtig.
Das ist eine enorm positive Seite aus der Geschichte, die uns die Hörerin dort beschrieben hat, also ihre Lebensgeschichte. Das andere ist eben halt doch die Wirksamkeit einer solchen offenkundigen Vernachlässigung, die einen dann lebenslang begleiten kann.
Und das war ja eine Ideologie, die quasi in den 40er, 50er Jahren noch sehr verbreitet war. Und wahrscheinlich hat die Hörerin auch recht, wenn sie sagt, Heime damals oder Kliniken waren die noch schlechtere Alternative. Ich habe als Präsident meiner Fachgesellschaft heute noch Kontakt gehabt mit Betroffenen, die in den 60er, 70er Jahren in Kinderpsychiatrien von Bildung ferngehalten wurden, weil man sie für unbildbar hielt. Mit quasi Diagnostik aus der nationalsozialistischen Zeit festgestellt und dann auch in der neuen Bundesrepublik ferngehalten von Bildung. Ja. Also da hat die Hörerin leider recht, wahrscheinlich wäre ein Heim oder eine Klinik auch keine sichere oder bessere Alternative gewesen.
Eine Hörerin ist nie, jetzt ist es ein Hörer, wenn ich die Reihenfolge richtig sehe, am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihre Frage bitte oder Ihre Anmerkung.
Ich hätte noch eine Anregung. Und zwar, wir haben ja jetzt schon diesen medizinischen Blickwinkel gehört und welche Ursachen und auch welche Auswirkungen die Vernachlässigung haben kann. Ich finde noch interessant, wie der gesellschaftliche Umgang eigentlich mit der Thematik ist. Also welche Bereiche beschäftigen sich auch sehr viel. Und da finde ich, ist ganz wichtig, noch die Kinder- und Jugendhilfe zu erwähnen und die auch die Jugendämter, die ja sich tagtäglich mit auch diesen Fragen beschäftigen. Welche Antworten und welche Lösungen können wir bieten? Und ja, dieser Blickwinkel hat mir noch ein bisschen in der Sendung gefehlt. Es wurde auch schon viel gesprochen davon, über die Herausnahme von Kindern und gerade Familienhilfen, die oft installiert werden, oder Erziehungsbeistandschaften, sind da noch oft dazwischen geschaltet und können ganz viel bewirken. Das war mir noch wichtig zu erwähnen. Und eben auch, welche Prioritäten setzen wir in der Gesellschaft, nämlich wenn wir Ganztagsschulen oft nur halbherzig ausrüsten, kann auch diese Aufbewahrung dann von Kindern eine Vernachlässigung darstellen. Ja, das war mir einfach, waren noch so Aspekte, die ich mit reinbringen wollte in die Debatte. Ja.
Dankeschön für diesen Blickwinkel und Professor Fegert greift sicherlich auch diese Aspekte jetzt auf, da wäre jetzt Raum für. Dankeschön.
Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil es ist natürlich eine riesige Welt, über die wir hier sprechen und zur guten Versorgung gehören ganz unterschiedliche Institutionen und als Sprechstunde hat die Sendung in der Medizin begonnen. Der Gesetzgeber hat sogar unser Verhältnis zur Jugendhilfe geregnet mit dem KKG, einem Gesetz für den Kinderschutz, das uns Berufsgeheimnisträgern, den Ärzten, den Heilberufen, die Möglichkeit gibt, wenn es gewichtige Anhaltspunkte gibt, sich auch in der Jugendhilfe Beratung zu holen. Also man will die Zusammenarbeit. Wir machen das auch mit unserer medizinischen Kinderschutz-Hotline. Ganz klar ist, wenn gewichtige Anhaltspunkte bestehen, darum haben wir heute viel über solche Anhaltspunkte geredet, dann besteht die Möglichkeit, zuerst die Eltern versuchen zu überzeugen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn uns das mit unseren Mitteln nicht gelingt, dann auf die Möglichkeiten der Jugendhilfe hinzuweisen oder notfalls auch diese Fälle in der Jugendhilfe zu melden. Und da gibt es dann das ganze Repertoire von Hilfen. Und ich war persönlich sehr stark an der Entwicklung der sogenannten frühen Hilfen beteiligt, wo unser Ansatz war, eben nicht zu warten, bis die schwierigen Fälle bei uns irgendwann in der Klinik ankommen, wie wir es vorhin beschrieben haben, sondern wo wir davon ausgehen, dass die gesellschaftliche Haltung einer jungen Familie gegenüber eine andere, eine unterstützende sein muss. Und da bin ich ganz bei dem Zuhörer. Wir brauchen Rahmenbedingungen, wir brauchen gute Betreuung, die es in dieser Gesellschaft möglich machen, Kinder aufzuziehen. Wir brauchen frühe Hilfen, bevor Kinder in den Brunnen gefallen sind. Wir brauchen Unterstützung für Eltern. Und da hat sich auch durch das Nationale Zentrum Frühe Hilfen nach vielen Studien, die wir durchgeführt haben, doch sehr, sehr viel geändert in den letzten 20 Jahren. Also ich denke, dass da auch eine Haltung sich geändert hat, dass man sagt manchmal so im Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Mhm. Und es braucht halt in diesen Fällen dann auch wirklich professionelle Unterstützung für die Familien.
Es passt eine Frage dazu von einer Hörerin aus Nürnberg. Sie fragt, wie reagiert man, was kann man tun, wenn man meint, Anzeichen von Misshandlungen zu merken, auch wenn man sich unsicher ist?
Naja, die Jugendämter quasi filtern solche Hinweise und da gibt es auch immer eine Bundesstatistik darüber und die zeigt schon, dass die meisten Vermutungen dann auch nicht so berechtigt sind. Und trotzdem würde ich jeden ermutigen, solchen Dingen zuerst mal nachzugehen.
Jugendamt, das Jugendamt, ist die Anlaufstelle.
Jugendamt ist okay, die Anlaufstelle.
Ja. Dann gibt es eine Hörerin aus Nordhessen, wenn ich es richtig sehe. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich rufe Sie an, weil ich auf einen Aspekt aufmerksam machen möchte zum Thema emotionale Vernachlässigung in der frühkindlichen Erfahrung. Ich bin selber Betroffene. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und das bestimmt mich immer noch. Ich habe das lange nicht verstanden, dass mir sehr komische Dinge im Leben passiert sind. Mir ist, glaube ich, genau das passiert, was Ihr Gast auch geschildert hat. Dieses Versteinerte in der ganz frühen Kindheitsphase, diese keine emotionale Nähe, also satt sauber, was will sie denn noch? Und ich bin als kleines Mädchen sexuell missbraucht worden und dann nochmal als Jugendliche. Und ich habe das immer gar nicht verstanden, warum mir das passiert ist. Und ich habe das auch zu Hause nicht erzählt, weil ich meine Mutter immer schützen wollte. Ne? Weil ich wollte ja auf kein Defizit irgendwie aufmerksam machen. Auch heute bestimmt mich das immer noch sehr, weil ich auch diese Grenzen, Distanz und Nähe nicht einschätzen kann. Ich habe selber keine Kinder, obwohl das möglich gewesen wäre, auch in einer eigentlich relativ stabilen Partnerschaft. Und als es damals darum ging, als die Kinderfrage so ganz aktuell war, haben auch viele, gerade Freundinnen, gesagt, ja, das macht dir da keinen Kopf, wenn das Kind kommt, dann funktioniert das schon. Und ich wusste aber, dass das manchmal nicht funktioniert, dass man Liebe zu dem Neugeborenen erfährt. Und das macht mich sehr traurig, dass mich das heute noch so bestimmt. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, dass ich manchmal so seltsam reagiere oder dass mir komische Dinge passieren, weil das doch so eine Wurzel hat in einer tatsächlich emotionalen Vernachlässigung. Und ich habe immer gedacht, das darf ich ja gar nicht sagen, mir ging es doch gut. Ich war immer satt und sauber. Ich hatte dieses satt und sauber auch völlig, völlig übernommen. Und ich möchte sozusagen anderen Betroffenen eher den Rat geben, das kann man, glaube ich, nur lösen, wenn man therapeutisch begleitet wird. Sonst passieren einem im ganzen Leben immer komische Dinge.
Danke dafür, denn ich sehe schon, Professor Fegert nickt.
Ja, da kann ich einfach Ihnen nur zustimmen. Da muss man, sollte man sich Hilfe holen, damit man einfach im Leben für sein eigenes Leben das Beste trotzdem machen kann. Man kann diese Dinge nicht ungeschehen machen. Das ist bei Traumatherapie ein klarer Grundsatz. Aber man kann lernen, besser damit umgehen. Sie haben aber einen anderen Punkt, den ich jetzt auch nochmal betonen will, angesprochen, nämlich dass das Risiko für sexuellen Missbrauch, das Risiko für körperliche Misshandlungen deutlich höher ist, wenn man vorher schon vernachlässigt worden ist. Wir haben ja manchmal in der Wissenschaft so dieses Schubladendenken, dann redet man über das eine Thema oder das andere Thema. Wir müssen uns aber auch eingestehen, und da geben Sie uns die Gelegenheit, dass Misshandlungsformen häufig kombiniert auftreten und dass die Betroffenen darunter dann auch besonders leiden.
Danke also nochmal für diese Lebensgeschichte, für diesen Hinweis. Es gibt eine andere ganz kurze Geschichte und auch die Nachfrage, ja, ist das Vernachlässigung gewesen oder nicht? Offensichtlich recht glückhaft war die Kindheit. Wir waren 3 Kinder, ich war 3, meine Brüder 4,5 und 6. Als 1947 das Kino eröffnet wurde, in dem meine beiden Eltern jeden Abend arbeiteten, außer Montag. 19:30 gingen sie aus dem Haus, kamen gegen 22:30 wieder zurück. Es wohnte noch ein älteres Ehepaar auf der gleichen Etage. Wir waren offiziell schon im Bett, lauerten hinter den Jalousien, bis meine Eltern außer Sichtweite waren. Dann wurde das Licht angemacht. Wir haben getobt, wie es damals hieß. Ich kann mich nicht erinnern, dass das ältere Ehepaar jemals eingegriffen hätte. Nach ein paar Jahren zogen sie aus. Dann waren wir ganz allein auf unserer Etage des Einfamilienhauses. Würde man das heute als Vernachlässigung bezeichnen? Ganz offene Frage.
Ja, das hängt sehr, sehr von der Situation ab. Ob Kinder weit entfernt in der Großstadt allein gelassen werden oder ob heute hätte man ein Babyphone, quasi in einem anderen Raum, man irgendwo einen Fühler an der Situation hat. Aber die Frage gibt uns Gelegenheit zu sagen, wir reden oft über diese Grenzbereiche. Schon Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, hat gesagt, beim Kinderschutz ist immer die Gefahr, dass man zu früh zu viel macht oder zu spät zu wenig getan hat. Mhm. Und es geht um diese heikle Balance, und deshalb sind es nicht das Alleinlassen der Kinder am Abend, wenn es ein geregeltes Setting ist, sondern man muss gucken, wie entwickeln sich die Kinder überhaupt. Und wie Herr Fluto gerade schon gesagt hat, es klingt ja eher wie eine lustige Kindheitserinnerung. Also wird das insgesamt gepasst haben. Das kann man sich eigentlich nur einen Eindruck verschaffen, wenn man die gesamte Familie sieht und auch halt diagnostisch die Entwicklung evaluiert.
Wir hatten noch ein ganz kleines Stichwort von einer Hörerin eingebracht, beobachtet nämlich sie viele Mütter, die sich nicht mehr so sehr mit ihren Kindern als mit ihren Smartphones beschäftigen, also abgelenkt sind. Da ist ja dann Zuwendung auch nicht möglich.
Ja, das ist ein ganz riesiges Thema, ob ich das jetzt gleich groß unter Vernachlässigung oder Misshandlung aufhängen würde. Aber ich würde auf jeden Fall appellieren, gegen Ende der Sendung, wenden Sie sich Ihren Kindern zu. Das, was die Kinder in der frühen Zeit Ihnen bieten, ist so kostbar. Und Sie tragen so kostbar zum Beziehungsbeginn bei, dass das wichtiger ist als das Smartphone.
Vielleicht ist das ein Übergangsphänomen in unserer Gesellschaft, mit dieser neuen Technologie fasziniert umzugehen. Und das wird dann möglicherweise auch wieder neue Dimensionen bekommen.
Hoffen wir es.
Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon. Die nächste Sprechstunde zu dem Thema Alltag mit multipler Sklerose. Dank an Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.